Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Die Spezialität des Berliner Musikkabarettisten Bodo Wartke, das sind Zungenbrecher wie diese.
Der dicke Dachdecker deckt das Dach nicht, mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was ihr mit diesem Krach bezweckt. Der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt. Und warum er das Dach nicht etwas sachter deckt und ob sich das heute noch über den ganzen Tag erstreckt. Ich sage es konkret, dieser Dachdecker geht mir sowas von fett auf den Wecker mit seinem elektrischen Dachziegelschneidegerät. Von Black und Decker, mit dem arbeitet er leider von früh bis spät. Ich gehe da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht. Und zieh den Stecker.
Der dicke Dachdecker, das war schon mal ein Riesenerfolg. Noch viel erfolgreicher ist jetzt aber Barbaras Rhabarberbar, ein 1,5-Minuten-Clip, den Bodo Wartke gemeinsam mit Marti Fischer produziert hat und der seit Wochen komplett durch die Decke geht, vor allem bei TikTok. Das wirklich Besondere, inzwischen gibt's x Remakes und vor allem Clips, wo Leute weltweit zu diesem Gute-Laune-Quatsch tanzen. Wie das alles kam und wie es jetzt weitergeht, das besprechen wir gleich mit den Machern selbst. Herzlich willkommen. Die folgenden Zeilen, die dürften Sie in letzter Zeit schon mal, wenn nicht öfter, dann garantiert dauernd gehört haben.
Abracadabra. Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar.
In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren.
Barbaras Rhabarberbar. Ich bin so stolz, dass ich es habe aussprechen können. Ein Song vom Klavierkabarettisten Bodo Wartke, gemeinsam mit dem Musikproduzenten Marti Fischer aufgenommen, der als ganz kurzer Clip mit eigener Tanzchoreografie viral ging. Und zwar weltweit. Seit Wochen tanzen Leute buchstäblich überall zu diesem deutschen Zungenbrecher und filmen sich dabei auf TikTok oder Instagram. Morgen gibt's nun den Nachschlag. Da wird ein neuer Song der beiden veröffentlicht. Und bevor wir gleich fast weltexklusiv einen Ausschnitt spielen, wollen wir kurz nochmal zurückschauen auf diesen ganzen großen Hype und zwar mit Bodo Wartke und Marti Fischer höchst selbst. Wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Guten Morgen. Ich freue mich. Ich bin außer mir.
Ja, ein deutscher Zungenbrecher, der wirklich die gesamte Welt begeistert, wenigstens viral. Millionen Menschen, kann man sagen. Im klassischen Musikgeschäft gab es dafür ja früher sowas wie die goldene Schallplatte, die platinfarbene Schallplatte. Was begeistert euch daran? Also gibt es so eine Art Äquivalent, was euch wirklich an dieser Tatsache so richtig flasht?
Ja, die Tatsache, dass die Leute auf, wie du schon sagtest, auf der ganzen Welt dazu tanzen. Und also auch in allen möglichen Ländern. Also so eine große Wertschätzung, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Und überhaupt,
also außer Danke zu sagen natürlich.
Ja, genau. Und überhaupt, dass wir Menschen begeistern können für die deutsche Sprache, die gar nicht sprechen. Mhm. Also bisher dachte ich immer, naja, okay, das ist eigentlich nur für ein deutschsprachiges Publikum gedacht, weil nur die was damit anfangen können. Und jetzt siehe da, nein, es ist anscheinend auch für alle anderen interessant.
Jetzt haben ja schon so Normalsterbliche wie ich die Angewohnheit, sich Stunden irgendwie im Netz durch die Welt zu scrollen. Ihr hängt doch wahrscheinlich jetzt dreimal so viel wie vorher nochmal und guckt und schaut und habt wahrscheinlich immer wieder neue Filmchen, die ihr da entdeckt, wo Leute euren Song tanzen, oder?
Naja, jeden Tag. Also vor allem, weil wir auch reagieren und interagieren mit den Leuten. Wir schreiben dann ja auch immer rein in die Kommentare,
dass
wir das cool finden.
Ja, klar. Ja. Das ist auch wichtig für die Interaktion da, dass man die, ja, dass man einen schönen Kommentar schreibt und liked und sowas. Das zieht natürlich dann auch wieder andere an und
aber auch, weil
befeuert,
es uns befeuert, begeistert, ne?
Auch, also, ja, ja, und es befeuert auch den, das Verteilen von diesem Clip auf Instagram. Also Instagram selber merkt, ah ja, okay, das scheint wohl interessant zu sein. Wenn da Leute mit
da
viel
ist
Reichweite.
Leben in der Bude und deshalb wird das dann weiter gepusht.
Zunder unterm Dach, da brennt die Oma, da ist was los.
Und nochmal nachgefragt, wenn wir.
Ich wollte da ganz kurz da einhaken noch, weil ich bin nicht mehr auf Instagram. Also ich bin noch auf Instagram, aber ich verbringe nicht mehr Zeit jetzt da, nur weil wir täglich in, weiß ich nicht, mindestens 50 Stories erwähnt werden. Und es schreiben auch übrigens Leute dann so kleine Textchen dazu. So, ich verstehe kein Wort, aber ist wohl lustig. Oder das ist ein Vibe. Und also VIBE jetzt, ne? Nicht falsches Denken. Die Die schreiben dann auf Hebräisch, auf Koreanisch, Chinesisch, Arabisch, habe ich vorhin noch gesehen, als ich Wahnsinn. Unten gewartet habe. Das ist ein Wahnsinn. Ja, wirklich.
Und jetzt gibt es eben ja auch diese Tanzvideos. Also habt ihr nochmal so ein, zwei Beispiele, welche euch da besonders aus den Puschen gehauen haben?
Na, erstmal dasjenige Video, mit dem es begann. Also die zwei Australierinnen, die sich diese Choreografie überlegt haben. Stephanie ja. Graham und Christina Anastasiadis. Und das ist einfach irrsinnig gut gemacht. Also es passt total gut zur Musik. Mhm. Und die können das halt auch richtig gut, ne? Die studieren Musical Theater. Mhm. Und ja, es wurde dann halt nachgetanzt von den ganzen krassen Tanzinfluencern, die es da draußen so gibt, die wir vorher auch alle gar nicht kannten und bei denen uns dann gesagt wurde, ey, wisst ihr, wer das ist?
Kosten ja, genau. Mayer,
die Gardena Brothers, Twin Source, so.
Kosten Mayer.
Ja, die OGs unter
und
den
ihr,
Tanzinfluencern.
Ihr habt das ja inzwischen auch, ich finde, schon relativ virtuos selbst nachgetanzt. Habt ihr
Danke.
Eigentlich ewig lange dafür gebraucht, das
ja.
so hinzukriegen, ja?
Im Ernst? Wir haben das richtig geübt. So.
Ja, ja, Bodo kam dann irgendwann zu mir ins Studio, weil er hat gesagt, ey, das, die tanzen das alle, wir müssen das auch machen. Weil ich glaube, das ist eine gute Geste. Und da habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall. Ich kann zwar das so nicht, ich habe mal so Standardtänze in der Tanzschule klassisch-römisch absolvieren müssen, aber so dieser Hip-Hop oder Popping, Locking, wie auch immer das alles heißt, das hat Bodo mir dann beigebogen.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Du hast das super gemacht. Ach, ich hab da echt, dachte so, boah, warum kann der das so gut? Dann habe ich so versucht, irgendwie so hölzern, so wie so eine kaputte Marionette, habe ich versucht, das nachzutanzen. Und dann hat es wohl irgendwie hingehauen und die Leute haben es geliebt. Was die Leute am meisten geschrieben haben, war irgendwie oh, Full Circle Moment, also praktisch jetzt schließt sich der Kreis.
Ja.
Und das war, glaube ich, das einzig Richtige, was wir da hätten machen können. Und dann ist es nochmal wie ein erneuter Waldbrand nochmal weitergegangen.
Also viel an dieser ganzen Erfolgsgeschichte ist bestimmt auch Glück und Zufall, aber trotzdem gibt es ja so ein paar Zutaten, die doch auch hingehauen haben. Und ich würde wahnsinnig gerne mit euch nochmal so KLF-mäßig überlegen, was es braucht, um so einen Hit zu landen. Erstmal muss viel zusammenkommen. Erstmal ihr beide zum Beispiel. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Wir wussten voneinander schon lange, bevor wir einander in persona gegenüberstanden.
Es gab uns schon.
Ja, also unser Ruf ist uns jeweils vorausgeeilt beim anderen. Und also mein ehemaliger Mitbewohner, der hatte beruflich mit Marty zu tun und war bei einem Konzert von mir und hatte ihn dabei.
Aha.
Und Marty stellte sich mir vor und sagte, hallo, ich bin Marty Fischer. Und ich sagte, ich weiß.
Ja.
Ich finde total gut, was du machst. Ich finde auch total gut, was du machst. So,
ja. Wollen wir nachher nochmal in Backstage gehen auf eine Limo? Limo. Ja, und dann haben wir auch, also ich habe ihm direkt erzählt, ich habe deine Musik schon gehört, als ich 14 war. Das Programm, ich denke also singe ich und habe da auch schon Sachen selber am Klavier nachgespielt und gesungen. Bodo seinerseits konnte das wiederum nicht fassen und wir haben dann, glaube ich, am Ende des Abends Nummern ausgetauscht. Dann gab es eine einigermaßen große Funkstille, glaube ich, und dann hast du mich wegen irgendwelchen rechtlichen Fragen angerufen.
Das weiß ich gar nicht mehr. Also du hattest mich angerufen wegen Make a Move.
Ja, ach so, genau.
Ja,
eine befreundete Band von uns, die hat sich während Corona eine eigene Late-Night-Show sozusagen ausgedacht. Da war ich dann praktisch Showregisseur. Wir haben das im Gretchen in Kreuzberg aufgenommen. Und das war im Prinzip, die Band spielt Songs. Sie haben aber auch, und das ist das Wichtige, musikalische Gäste. Und Bodo war einer davon. Und dann kam das wieder zustande, dass wir quasi miteinander gearbeitet haben.
Mhm.
Und Bodo hat dann irgendwann noch gesagt, hey, ich würde gerne Nina Chubas Wildberry Lillet ein bisschen umtexten und das live performen. Geht denn das? Und ich so, ja, mach doch einfach.
Ja.
Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich mache ja gerade diese Zungenbrecher. Wie wär's denn, wenn wir 10 zahme Ziegen machen? Da habe ich gesagt, na logisch. Und die nächste Sache war dann halt Barbaras Rhabarber. Hat er dann schon mal so angedeutet, dass er da nicht mit seinem eigentlichen Produzenten das machen wollte, sondern mit mir.
Wenn man diese Wahnsinnsabrufzahlen im Netz sieht und das mal umrechnet, was das früher in Plattenverkäufen bedeutet hätte, dann wärt ihr jetzt gemachte Leute. Wie ist das jetzt in diesem Fall? Da kommt schon doch auch ordentlich was zusammen, oder?
Na, nicht eine Menge. So, also ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber man kann es nicht so ganz vergleichen. Mhm. Denn das Internet ermöglicht uns ja eine weltweite Verbreitung, die wir über Schallplattenverkäufe in der Form gar nicht erzielt hätten. So alleine schon, dass Leute von uns Wind bekommen hätten, in wo überall, in Afrika, in Asien, also wo der Song gerade überall trendet. Also wir verdanken den heutigen technischen Möglichkeiten auch ganz viel. So, die Abrechnungsmodalitäten, die sind ja eh gerade, wie soll man sagen, Verhandlungsgegenstand. So, also das heißt, ja. Ne, wie kann TikTok bitte seine Content-Creator mal anständig bezahlen und so? Also das ist ja eine Diskussion, ja. Die haben wir nicht entfacht, die war vorher schon da, wir geraten da mitten rein. Mhm. Und also eine Zahl kann ich dir nennen, weil ich sie weiß. Zu dem Zeitpunkt, als auf Spotify der Song 1,5 Millionen Aufrufe hatte, was ja echt viel ist, haben wir ungefähr 3.000 Euro bekommen von Spotify.
Boah, das ist echt nix.
Naja, 3.000 Euro sind 3.000 Euro, aber dem gegenüber stehen
im
ja
Verhältnis.
Auch, im Verhältnis ist das natürlich grotesk. Ist es grotesk. Ne? Also wir haben ja auch Kosten.
So. Ja, Taylor Swift zum Beispiel bei den Plays, die hat auf Spotify, kann die vielleicht gerade mal ihre Miete bezahlen.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, so, nee, aber überleg mal, 1,5 Millionen Leute hätten sich einen Tonträger gekauft oder 1,5 Millionen Leute hätten für 1 Euro oder 99 Cent bei, weiß ich nicht, den Song downgeloadet. Ja, naja, aber was willst du machen? Ne? Es ist, wie es ist. Und wir wollen uns nicht beschweren über den Weltruhm, den wir haben. Ganz im Gegenteil, es wäre natürlich schön, damit auch ein bisschen Geld zu verdienen.
Mich würde nochmal interessieren, diese Frage der Autorschaft. Also wenn jetzt auch dieser Clip ja natürlich millionenfach gesampelt, geremixed, als Vorlage für Tänze genutzt wird und so weiter, dann seid ihr im Grunde draußen als Autoren, oder?
Nee, so einfach ist es dann doch nicht, weil Instagram und TikTok, also man kann da durchaus die Rechte für sich beanspruchen, wenn man der Erste ist, der das hochlädt.
Okay.
Und die diese Clips, die benutzt werden, wo drauf dann getanzt wird von egal wem, beinhalten ja immer unseren Song. Also das ist unser Sound-Schnipsel. Das kann man auch nachschauen, wenn man auf, es wird einerseits mit einem kleinen Bildchen angezeigt, das Bodo oder mich zeigt, je nachdem, wer es halt hochgeladen hat. Und es steht auch dabei. Also unten läuft zum Beispiel auf Instagram läuft dann so ein kleiner Fließtext lang, also Bodo Wartke und Marti Fischer.
Alles klar, und das dafür sorgt die Plattform selbst. Also das wird irgendwie automatisch digital so connected und dann auch abgerechnet.
Ja, sozusagen. Also abgerechnet. Aber ja, es ist auf jeden Fall auf uns zurückzuführen. Manche machen es auch nicht. Das ist auch schade.
Aber dann meistens nicht aus böser Absicht, sondern weil
die es verchecken.
Wissen,
wie's geht. Ja. Nicht dran gedacht, nicht drauf geachtet.
Wir treffen uns ja heute an diesem schönen Tag, weil ihr morgen mit der, wenn man so will, Fortsetzung rausgeht.
Genau.
Da habt ihr euch eine weitere Figur, also eine Art Spin-off überlegt. Wen lernen wir da kennen?
Die Rhabarber-Bärbel. Genau. Die haben wir uns allerdings nicht ausgedacht. Die gibt es wirklich. Also, dieses Lied.
Die wohnt im Saarland.
Nein. Dieses Lied geht ja zurück, wie alle meine Zungenbrecher-Song-Adaptionen, auf einen real existierenden Zungenbrecher. Also, so die man so kennt: Fischers Fritz, Blaukraut, Potsdamer Postkutscher, Pipapo. Und diesen hier, auf dem unsere Version fußt, habe ich im Netz gefunden. Der ging anscheinend vor 11 Jahren oder so schon mal viral auf YouTube als eine Geschichte, die nicht gereimt ist, die eben aberwitzige Substantivkonstruktionen aus den Worten Bara, Baba, Barbara und Barbaren bildet. Und die Urheberschaft war schwer festzustellen, denn es gibt von diesem Zungenbrecher ganz viele unterschiedliche Überlieferungen. So, also es scheint ja auch auf der Hand zu liegen, bei diesen Worten was daraus zu machen. Also mein lieber Kollege Sammy Tavales, toller, großartiger Berliner Varieté-Künstler, mit dem ich vor Jahrzehnten schon auf Tour war, der hat nämlich auch ein Lied schon vor 30 Jahren geschrieben, in dem Barbaren vorkommen und in dem Fall ein Ragout, ein Barbaren-Ragout und Barnabas und sowas. Natürlich. Ich habe mich aber eben an dieser Geschichte aus dem Internet orientiert bei unserem Zungenbrecher und der geht im Original noch weiter. Also da taucht eben besagte Bärbel auf und die den kennen von früher noch, haben uns genau das auch in die Kommentare geschrieben. Was ist denn mit Bärbel? Wo ist die denn? Die kommt mir gar nicht vor. Und habe ich gedacht, ja, dann das stimmt. Ja, dann muss ich wohl noch einen zweiten Teil schreiben und hatte den tatsächlich schon fertig geschrieben, bevor der erste Teil viral gegangen ist. So, und das war jetzt natürlich ein guter Anlass.
Super.
den fertig zu machen. So hier, ey Martin, ja, ich habe einen zweiten Teil, wie sieht's aus?
Würdet ihr es für möglich halten, dass dieser zweite Teil auch so erfolgreich gibt? Gibt es überhaupt in der Musikgeschichte ein Beispiel, wo dann der zweite Teil möglicherweise genauso erfolgreich oder sogar erfolgreicher wurde wie der erste?
Ach, das kann man ja nicht planen.
Nee, so, bei Plan also, kann man das nicht, aber man kann ja schon, also am Beispiel Frank Farian oder Dieter Bohlen sieht man ja, dass es geht.
So, also der klingt auch musikalisch ganz anders. Und also ich, ja, also du hast uns ja gefragt, ob wir uns erklären können, warum der erste so erfolgreich wurde. Ich glaube, weil man merkt, von welchem Gefühl er getragen ist, nämlich Freude und Spaß ja an der Sache und diese Freude selbst zu empfinden und mit den Menschen zu teilen. Und er ist nicht getragen von Kalkül. Also zu keinem Zeitpunkt haben wir uns die Frage gestellt, wie müssen wir es machen, damit wir international erfolgreich werden? So, und das haben wir uns beim zweiten Teil eben auch nicht gefragt. Wir hatten einfach Bock, den zu machen, so wie er ist. So, und mal gucken, was passiert. Aber wir rechnen nicht damit. Und wenn es jetzt nicht nochmal der krasse virale Hit wird, finden wir das auch nicht schlimm.
Aber das mit der Freude geht ja auch total synonym mit der Tatsache, dass die Leute das sofort in Tanz übersetzt haben.
Genau, und das ist auch das, was sich auch jenseits der Sprache überträgt. Also das merken die Leute einfach so. Ey, guck mal, das sind zwei Deutsche, die haben total Spaß. Und wir widerlegen damit ja auch gängige Klischees. Ne? So Deutsche, die haben alle keinen Spaß. So, die haben keinen Humor. Tanzen können die auch nicht. So.
Und die Sprache klingt mega aggressiv.
Ja, das ist so die Klischees, die Leute haben. Und dann sehen sie uns und merken so, mal guck, Mensch, das wussten wir ja gar nicht.
Ja,
vielen Dank, Marti Fischer und Bodo Wartke. Wir freuen uns mit euch für diesen tollen Exportschlager und drücken natürlich die Daumen für Teil 2.
Danke.
Aus dem wir jetzt einen mini kleinen Ausschnitt hören.
Haha, Sneak Preview.
Für, ihr müsst sie nochmal ansagen.
Barbaras Rabababa Teil 2.
Erinnert ihr euch noch alle an Barbara und ihre sagenumwobene Rhabarbaba? Ja, in der Rhabarbaba von Barbara wurde damals nie der Rhabarbara. Denn in Barbaras Rhabarbaba gab es, wie ihr wisst, einen Rhabarberkuchen, den man nicht so schnell vergisst. Der war schon seit Jahren sehr beliebt bei drei Barbaren, denn Barbaren wissen, was Rhabarber ist. Barbaren wissen, was Rhabarber ist. Wissen, was Rhabarber ist. Dann gab es auch noch den Barbaren Barbier. Mit dem waren die Barbaren fast jeden Abend hier und tranken stets mit ihnen nach Feierabend ihr Rhabarbarbarbarbarbarbarbarbier. Und da der Bart Barbier wirklich jeden Abend hier war, brauchte Barbara für die Rhabarbarbierbar bald eine zusätzliche Tresenkraft, damit sie nicht alleine hinter Tresen schafft. Und so stand am nächsten Tag auf einmal Bärbel am Tresen, die war klug, charmant und sehr belesen. Da war's auch schon um jeden in der Rhabarbarbar geschehen, komm mal diese schöne Wesen hinterm Tresen stehen sehen. Der Bart Barbier rief, Bärbel, du bist die Frau, für die ich hier all mein Hab und Gut verscherbel. Ich wünschte, du wärst meine Rhabarbarbarbarbarbarin Bart Barbier Bierbar Bärbel.
Barbaras Rhabarbarbar Teil 2 von Bodo Wartke und Marti Fischer. Den Song in ganzer Schönheit gibt es eben, wie gesagt, ab morgen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Lärmbelästigung, Lichtverschmutzung und verschreckte Tiere. Das ist aus Sicht des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, das Ergebnis des ersten Konzerts der Band Rammstein in Dresden am Mittwoch. Der Verband fordert einen anderen, weniger sensiblen Veranstaltungsort für das Spektakel mit 50.000 Fans. Die Band tritt in der sogenannten Rinne im Ostragehege Festwiese auf. Das Ostragehege ist ein besonderer Lebensraum von Pflanzen und Tieren und zugleich ein Erholungsraum für die Stadt Dresden, wie der BUND betont. Insgesamt viermal tritt die Band Rammstein um Sänger Till Lindemann in Dresden auf. Lindemann wurde vor 2 Jahren Missbrauch an Frauen im Umfeld von Konzerten vorgeworfen. Die Vorpremiere zu dem Biopic über die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir wird nun doch in einem Frankfurter Kino gezeigt. Allerdings im English Theatre, in dem auch das anschließende Zeitzeugengespräch stattfinden soll. Vor 2 Wochen hatte es scharfe Kritik gegeben, weil ein Frankfurter Arthouse-Kino die Golda Preview aus Sorge um sein Personal abgesagt hatte. Bei der Veranstaltung war insbesondere der Zeitzeuge David Schiller umstritten. Schiller hatte als Soldat 1973 im Yom Kippur-Krieg Israels gegen die arabischen Nachbarstaaten gedient. Später wurde er Berater zu den Themen Schusswaffensicherheit und Terrorabwehr. Zu dem Gespräch über das Wirken Golda Meirs in den 70er Jahren sind auch im English Theatre keine arabischen Gesprächspartner eingeplant. Der Film Golda kommt offiziell am 30. Mai in die deutschen Kinos. Die MeToo-Bewegung ist nun auch bei den Filmfestspielen in Cannes ein Thema. Die Schauspielerin Judith Godrèche, eine Ikone der Bewegung, stellt ihren Kurzfilm Moi aussi vor. In 17 Minuten treten 1000 Frauen und Männer auf, die sich als Opfer sexualisierter Gewalt sehen. Die Idee dazu sei ihr gekommen, als sie nach ihrer eigenen Klage innerhalb von 2 Wochen etwa 5000 E-Mails von Betroffenen erhalten hatte, sagte Gaudrech. Auch in Frankreich sind in den letzten Jahren immer mehr sexuelle Übergriffe in der Filmbranche bekannt geworden. Prominentester Fall ist der Schauspieler Gérard Depardieu, der im Oktober wegen mehrerer Fälle vor Gericht stehen wird. Dünn geschnittenes Rindfleisch, Salz, ein Spritzer Limette und dazu der perfekte Taco. Dafür bekommt eine Imbissbude in Mexiko-Stadt nun einen Michelin-Stern. Der prämierte Gaonera-Taco kostet umgerechnet etwa 4,50 Euro und wurde zu Ehren des mexikanischen Stierkämpfers Rodolfo Gaona kreiert. Das einzige Geheimnis bei der Zubereitung der gefüllten Mais-Tortillas seien Liebe und Mühe, sagte der Besitzer. Die Michelin-Sterne gelten als eine der wichtigsten Restaurant-Auszeichnungen weltweit. In der ersten Mexiko-Ausgabe des Guide Michelin werden noch 2 weitere, deutlich gehobenere Restaurants in Mexiko-Stadt mit Sternen prämiert.
Ein Computerspiel von russischen Entwicklern, die sich kritisch mit russischer Geschichte und der orthodoxen Kirche auseinandersetzen. Geht das überhaupt noch im heutigen Russland? Anscheinend ist es nicht ungefährlich. Der größte Teil des Teams Otmita ist aus Russland nach Kasachstan geflohen. Ihr gerade erschienenes Spiel Indica wird bei einem polnischen Publisher veröffentlicht. Auslöser für den Umzug war der Ukraine-Krieg, aber Otmita fürchtet auch Repressionen wegen des Spiels selbst. Worum es in Indica geht und ob es sich abgesehen von den bewegenden Umständen lohnt, Markus Richter hat Indica für uns vorgespielt.
Es fängt ein bisschen verrückt an. Man fällt mit einer Pixelnonne wie eine Fallschirmspringerin durch eine blaue Leere und sammelt dabei goldene Sterne ein. Aber dann ist man auf einmal in einer realistisch düsteren Grafik in einem Gebetsraum eines russisch-orthodoxen Klosters. Man blickt auf einen heruntergefallenen Kelch und dann in das Gesicht einer jungen Nonne. Indica, die sich entschuldigt.
Sorry, I didn't mean to.
Die sich entschuldigt für ihre Selbstvergessenheit. Etwas, das immer dann passiert, wenn Indica eine Stimme hört. Eine Stimme, die sonst niemand hört. Die Stimme des, so wird es zumindest angedeutet, Teufels.
What does it mean to be truly righteous?
Was bedeutet es, wirklich rechtschaffen zu sein, fragt die Stimme zum Beispiel Indica.
Our heroine did not know the answer to this question.
Und erklärt dann, dass die Heldin die Antwort nicht kennt und wechselt damit unmerklich die Zielgruppe. Sie spricht nicht mehr mit Indica, sondern mit uns, den Spielenden, dem Menschen vor dem Monitor. Dem Spielenden geht es dann aber wie Indica, die Stimme wird immer lauter und überzeugender. Wie sie sich auch selbst bescheinigt.
The voice grew louder and more convincing every day.
Die Kulisse für das Spiel? Es ist das Ende des 19. Jahrhunderts in einer alternativ fiktiven Version von Russland. Niemand im Kloster mag Indica, obwohl sie sanft und hilfsbereit ist, wenn sie nicht gerade von der Stimme verwirrt wird.
You're the last person I need right now. Get lost. Sorry.
Ihr seltsames Verhalten wirkt auf die anderen abstoßend. Sie meiden sie oder, wie hier gerade gehört, behandeln sie beleidigend und herablassend. Als Indica dann einen Brief zu einem anderen Kloster bringen soll, ist das eine gelungene Abwechslung für sie, auch wenn sie dafür durch den russischen Eiswinter muss. Und dort trifft sie Ilya.
Sorry, what is your name?
Ilya.
Indica.
Die Geschichte von Ilya und Indica ist dann quasi ein Roadmovie. Die beiden schlagen sich durch surreale Landschaften, weil sie ein kirchliches Artefakt erreichen wollen, das beide heilen soll. Den abgestorbenen Arm von Ilya und die Teufelsstimme von Indica. Der Weg dorthin ist eine Mischung aus Dialogszenen, nicht sonderlich komplexen Rätseln, in denen der Weg freigeräumt werden muss und immer mal wieder auch Actionsequenzen, die leider zum sonst behutsamen, eher gemächlich inszenierten Spielfluss kaum passen wollen. Unterbrochen wird diese Erzählung durch farbenfrohe Pixelgrafikszenen, in denen Geschicklichkeitsprüfungen abgelegt werden müssen, indem man zum Beispiel im passenden Rhythmus über im Takt auftauchende Froschköpfe springen muss. Diese Szenen sind Rückblenden, die von Indicas Kindheit erzählen. Der Stilbruch hat also Funktion, überrascht aber jedes Mal, weil es eben doch gar nicht so zum Rest des Spiels passt. Aber eigentlich geht es dann doch um die Stimme.
God and the devil, those are you.
One cannot exist without the other.
Die Stimme spricht zu Indika, Indika spricht zu Ilja. Und obwohl der die Stimme eigentlich gar nicht hören kann, scheint es manchmal, als würden alle drei miteinander reden. Miteinander und auch mit dem Spielenden. Es geht ganz viel um Religion, freien Willen, Gut und Böse und Glauben. Die vielleicht entstandene Erwartung, dass es auch ganz konkret und deutlich um die russische Kirche oder den Staat geht, wird enttäuscht. Es geht viel universeller um Religion und deren Zwänge und Institutionalisierung, aber auch das ist völlig ausreichend. Und wenn die Stimme sagt, dass sowohl Gott als auch Teufel die Menschen selbst sind, dann wird klar, dass es hier weder um sehr platte Kalendersprüche noch um ein Seminar zur angewandten Religionskritik in der Philosophie geht, sondern um irgendwas dazwischen.
Wait, can we do that?
Man kann sich hier, wie Indika, übrigens aberwitzig spät im Spiel, fragen, ob das alles Sinn macht, ob man das so machen sollte oder kann. Und die Antwort ist nicht ganz klar. Indika ist schwer zu fassen. In den ungefähr 5 Stunden Spielzeit erwarten einen immer seltsamere Orte und Wendungen und man kann danach nicht genau sagen, ob diese Mischung aus Stilen, Games-Elementen und kammerspielartigen Dialogszenen wirklich gut oder vielleicht doch ein bisschen zu gewagt ist. Was man aber sagen kann, Indika ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die man auf jeden Fall nicht bereuen wird.
Und falls Sie sich dieser Erfahrung auch aussetzen möchten, Indika ist erschienen für Windows PC, Xbox und PlayStation und kostet um die 25 Euro. Mad Max ist eine dieser Kinoreihen, die nicht tot zu kriegen sind. Erst vor 9 Jahren wurde Mad Max Fury Road überraschenderweise ein globaler Kinohit. Jetzt kehrt der australische Regisseur George Miller mit Furiosa wieder in den apokalyptischen Kriegerkosmos zurück. Gestern Abend feierte der Film seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes und er kommt auch bereits in der kommenden Woche in die deutschen Kinos. Filmkritiker Patrick Welinski hat Furiosa schon in Cannes für uns gesehen. Hallo Patrick.
Hallo, hallo.
Das Warten 9 Jahre lang, hat es sich gelohnt?
Ja, ich denke vor allem die Fans werden begeistert sein, denn der Film bringt wirklich wieder diese atemlose Action auf dieser großen Skala auf die Leinwände zurück. Und hier in Cannes, da war der Fanandrang auch gestern bei der Weltpremiere so groß. Die Stars des Films Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy, die haben sich viel Zeit genommen für die Fans, Selfies, Autogramme. Die waren sehr entspannt, obwohl selbst die Chefs des Warner Brother Produktionsstudios da waren, was zeigt, wie wichtig ein Erfolg dieses Films auch für das Studio ist. Am Ende gab es 7 Minuten Standing Ovation. Das ist sehr viel für Cannes-Verhältnisse und Muskelmann Chris Hemsworth, der verdrückte sogar eine kleine Träne.
Oh, ich habe gerade mal ganz kurz nochmal sozusagen die Punchline des Films gegoogelt und ich finde, die klingt schon vielversprechend. Ich zitiere kurz, als die Welt untergeht, fällt die junge Furiosa einer Biker-Horde des Warlords Dementos in die Hände, die mit Immortan Joe um die Vorherrschaft in der Einöde kämpft. Ich finde, das ist ein sehr schöner Einzeiler. Tatsächlich steht hier diese mysteriöse Kriegerin Furiosa im Mittelpunkt, die auch schon im letzten Teil der Mad Max-Saga wohl die Herzen der Fans erobert hat. Was ist das für eine Figur? Wie würdest du die beschreiben?
Ja, wir erfahren wirklich, wie eine Kriegerin zur Kriegerin wird letztendlich. Es ist ein weiter Rückblick in ihre Kindheit. Also wir befinden uns in dieser postapokalyptischen Mad Max-Welt. Die Zivilisation ist Geschichte, Klimawandel, Kriege, Epidemien haben die Menschheit nur so auf ein paar mutierte Stammesgrüppchen reduziert. Es gibt aber The Green Place. Das ist eine Art frauengeführtes Bio-Utopia mit Trinkwasser, Essen, Wäldern und Windrädern. Und Furiosa ist die Tochter einer dieser Anführerinnen in diesem Green Place. Und gleich zu Beginn des Films pflückt sie einen Apfel von einem Baum und dann wird sie entführt. Also wir haben es hier mit einer ziemlich klaren Bibelmetapher erstmal zu tun, nicht wahr? Verbannung aus dem Paradies. Sie verliert auch noch ihre Mutter bei einem Rettungsversuch und wächst dann wirklich in den Armen dieser gewalttätigen Gangster auf, beschließt aber irgendwann, ich befreie mich. Und das ist ja der klassische Weg der Actionheldin, ne? Aus der Gefangenschaft in die Rolle einer Anführerin zu wachsen, sich zu rächen und dann an der Spitze einer Gemeinschaft eine neue Art von Revolution anzuführen. Das ist die Geschichte von Furiosa.
Jetzt wurde diese Furiosa in der Adaption von vor 9 Jahren von Charlize Theron gespielt. Jetzt schlüpft, du hast es gesagt, Anya Taylor-Joy in diese Rolle. Wie füllt sie die Rolle aus? Also ich glaube, sie hat nur ganz wenige 30 Dialogsätze.
Ja, das stimmt. Sie spricht wenig, weil sie ja immer droht aufzufliegen. Sie ist ja undercover und maskiert sich als junger Mann. Deshalb möchte sie gar nicht erst richtig sprechen. Aber Anya Taylor-Joy ist ja auch erst so richtig in der zweiten Stunde des Films präsent. In der ersten haben wir es mit der wunderbaren Jungdarstellerin zu tun, die junge Furiosa spielt. Aber Anya Taylor-Joy, die hat auch dieses Wilde, dieses Archaische in ihrem Auftreten. Ja, die Augen sind immer weit aufgerissen, so immer bereit, immer am Plan, analysieren. Wie kann ich mich weiter hier befreien, schießen, fahren, fliehen, angreifen? Es ist eine reine körperliche Rolle. Man sieht übrigens, wie anstrengend das gewesen sein muss beim Drehen. Übrigens gilt das auch für Chris Hemsworth, der den Bösewicht hier spielt. Etwas ja, komödiantisch überfrachtet vielleicht. Er hat immer so einen Stoff-Teddybären auf seinem Bodybuilder-Körper. Also der spielt auch so ein bisschen gegen sein Thor-Image aus dem Marvel-Universum an. Aber das ist schon ein sehr gut besetzter Film, der aber natürlich alle Figuren mehr oder weniger benutzt für, Vorsicht Wortspiel, furiose Bewegungsballette, die hier inszeniert werden, die wir auch aus dem Mad Max-Universum gewöhnt sind.
Genau, also furiose Bildballette, das ist ja Mad Max, dieses, wenn man so will, pure Action-Kino. Kino, das wirklich vor allem über Ausstattung, über Bewegung funktioniert. Kommen Fans dieser Kinoart jetzt hier wieder so auf ihre Kosten?
Ja, das würde ich schon sagen, wobei dieser Film nicht mehr so roh ist wie Mad Max Fury Road. Dieser Film bestand ja damals wirklich nur aus einer Flucht- und einer Rückkehrbewegung. Also einen viel basaleren Actionfilm gibt es ja gar nicht. Und hier muss George Miller aber jetzt erzählen. Ne? Da muss er auch klassische Plots fügen, er muss Figuren wirklich erzählen. Das kann er nicht ganz so gut und schnörkellos. Seine Kunst ist es ja eher, Dinge zu zeigen. Ja? Also der Film hat ja auch hier 2-3 Längen, das will ich auch fairerweise sagen. Aber es gibt wieder verrückte Motorradbrigaden, seltsame Monstergesichter, explodierende Öltanker, Feuerspeier-Action. Und damit bleibt dieser Film, auch dieser Furiose, ein Röntgenbild des Action-Kinos. Also die Geschichte vom Aufstieg einer Anführerin, die sich entscheidet, nicht zu fliehen, sondern zu kämpfen. Das ist schon sehr spannend gemacht. Und ich muss sagen, Furiosa steht nach diesem Film neben Ripley aus Alien und Sarah Connor aus Terminator ganz klar im Olymp des Action-Kinos der weiblichen Actionheldinnen. Das ist schon eine große Leistung.
Furiosa, A Mad Max Saga, kommt am 23. Mai bei uns in die Kinos. Mein Kollege Patrick Wilinski hat den Film schon in Cannes sehen dürfen. Ganz herzlichen Dank, Patrick.
Sehr gerne.